Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hi und herzlich willkommen. Wenn man in den USA möchte, dass private Grundstücke wieder für alle zugänglich werden, was für eine Antwort könnte man da bekommen?
Das ist Amerika. Hier teilen wir unser Land nicht.
Das ist eine sehr klare Antwort. Die bekommt man in der Serie Yellowstone, sehr beliebt in den USA. Erzählt von einer riesigen Ranch und davon, wie sich diese Ranch auch gegen indigene Bevölkerung und Klimaschutz wehrt. Das ist eine Serie, die unter Trump-Anhängern sehr beliebt ist und von der es jetzt eine neue Spin-off-Serie gibt. Und wie viel MAGA-Ideologie da so drin steckt, das wollen wir uns anschauen. In 10 Minuten ungefähr hier im Kompressor. Und gleich sprechen wir aber erstmal über den Deutschen Buchhandlungspreis und über das Verfahren, dass da jetzt 3 Buchhandlungen ausgeschlossen hat von diesem Preis. Wie viel Kulturpolitik in dieser Streichung steckt, das hören wir hier gleich. Der Deutsche Buchhandlungspreis ist eigentlich ein Preis, der keine ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Da werden jedes Jahr 25.000 Euro an mehrere Buchhandlungen vergeben, an engagierte, inhabergeführte Buchhandlungen. Ist eine Hilfe für die Branche. Aber diesmal gibt es Kritik an der Vergabe des Preises, denn eigentlich entscheidet eine unabhängige Jury darüber, welche Buchhandlungen diesen Preis bekommen. Diesmal aber hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer entschieden, 3 Buchhandlungen von dieser ausgewählten Liste zu streichen, wegen verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen, wie es heißt. Und die Grundlage für diese verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen, das ist das Haber-Verfahren. Das ist ein Verfahren, das angewandt wird in Deutschland, damit keine öffentlichen Gelder an extremistischen Organisationen vergeben werden. Da wird der Verfassungsschutz dann mit reingeholt. Und in diesem Fall gibt es Kritik an diesem Haber-Verfahren. Die Kurt-Wolf-Stiftung, die bei diesem Preis auch mit involviert ist, die sagt, hier das Haber-Verfahren anzuwenden, das sei unangemessen. Das komme einem Generalverdacht gegen die gesamte Buchbranche gleich. Und die 3 Buchhandlungen, die da jetzt gestrichen worden sind, die haben auch angekündigt, gegen die Streichung von der Liste zu klagen. Wie dieses Haber-Verfahren funktioniert, wie das eingesetzt wird, darüber kann ich jetzt sprechen mit Arne Semsrott vom Projekt Frag den Staat, das die betroffenen Buchhandlungen jetzt auch unterstützt. Hallo Herr Semsrott.
Hallo.
Dieses Haber-Verfahren, das ist den meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht bekannt. Können Sie uns sagen, was ist das genau für ein Verfahren?
Ja, das ist quasi auch Sinn der Sache. Das ist nämlich ein Verfahren, wo der Inlandsgeheimdienst eingebunden wird. Und es ist quasi Aspekt dieses ganzen Vorgehens, dass insbesondere auch Betroffene gar nichts davon mitbekommen. Es ist so, wenn man grundsätzlich Projektmittel haben will, zum Beispiel als NGO, als Verein, aber eben auch als Buchhandlung von Bundesbehörden, dann leiten die im Geheimen Antragsunterlagen, möglicherweise weitere Daten weiter an das Bundesamt für Verfassungsschutz, also den Geheimdienst. Der prüft das dann, gibt eine Rückmeldung und auf Basis dieser Rückmeldung wird dann entschieden, ob man die fördern kann oder nicht. Und ganz viele Details von diesem Verfahren sind wirklich überhaupt nicht klar. Also was genau weitergeleitet wird, was der Verfassungsschutz dann macht, auf welcher Basis dann überhaupt entschieden wird, das ist alles unklar. Und Betroffene wissen in der Regel noch nicht einmal, dass ihre Daten weitergeleitet werden und dementsprechend willkürlich erscheint dieses ganze Verfahren auch.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr verständlich, dass man prüfen will, dass man keinen Extremisten Geld geben will, dass man die nicht fördern will. Wie typisch ist das denn, dass dieses Verfahren jetzt beim Deutschen Buchhandlungspreis eingesetzt wird?
Also man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich in tausenden Fällen in den letzten Jahren eingesetzt wurde. Wir kennen das aus den Bereichen Demokratieförderung, genauso wie jetzt eben vom Kulturstaatsminister. Es ist aber bereits etabliert in den letzten Jahrzehnten, dass es, und das hatten Sie ja in der Anmoderation schon gesagt, unabhängige Jurys gibt, dass wissenschaftliche Akteure bewerten, ob bestimmte Träger Gelder bekommen sollten. Das heißt, es gibt bereits Verfahren, um sicherzustellen, dass extremistische Akteure kein Geld bekommen. Das wird jetzt aber durch den Inlandsgeheimdienst in so einem intransparenten Verfahren quasi überstimmt. Und dementsprechend verständlich ist es, glaube ich, auch, dass Betroffene sich jetzt dagegen wehren wollen.
Sie haben sich ja viel mit dem Haber-Verfahren beschäftigt, mit dem Projekt Frag den Staat. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt dieses Haber-Verfahren, wenn es um Kulturförderung in Deutschland geht und um Demokratieförderung?
Offenbar ein sehr zentrales, ohne dass die Betroffenen das mitbekommen. Und das ganz grundsätzliche Problem dabei ist, dass ja eigentlich ein Juryverfahren in Wissenschaft, in politischer Bildung und aber auch in Kultur dafür da ist, eine gewisse Staatsferne von Mittelvergabe zu organisieren. Und das ist auch ganz zentral. Wir wollen ja in Deutschland keine Staatskunst, wie es sie in anderen Systemen gibt. Wir wollen einen freien Kunstbereich. Wir wollen auch eine freie Wissenschaft. Und dazu gibt es eben diese Systeme, die in gewisser Staatsferne entscheiden. Und wenn wir jetzt aber einen Inlandsgeheimdienst haben, der dazwischen reingeht und auf unklarer Basis sagt, die können Gelder bekommen, die können keine Gelder bekommen, dann kann das zu willkürlichen Entscheidungen führen. Dann kann das auch dazu führen, dass ein Berliner Provinzfürst sagt, die sollen Geld bekommen, die nicht. Und das ist genau eine Art der Kulturförderung, wie wir sie ja eigentlich nicht haben wollen.
Also das ist eine Intransparenz, die Sie da kritisieren. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir über die Transparenz und Intransparenz sprechen. Was für Konsequenzen hat das denn? Jetzt zum Beispiel, also bei diesen Buchhandlungen wissen wir, die kriegen dann den Preis nicht. Aber sonst, wenn dieses Habeverfahren angewandt wird, wenn dann irgendwo gesehen wird, okay, nee, die fördern wir nicht oder die kriegen kein Geld. Was für Konsequenzen hat das für Institutionen, Organisationen?
Also ganz unmittelbar natürlich auch bei Vereinen, dass die dann möglicherweise die Förderung nicht bekommen, die sie eigentlich für ihre Arbeit bräuchten. Dann aber auch, dass sie sich nicht dagegen wehren können, weil ganz unklar ist, was denn eigentlich die Gründe sind. Das heißt, wir haben das Problem, dass es nicht unbedingt einen wirksamen Rechtsschutz dazu gibt. Das wollen wir jetzt in diesem Verfahren ja ändern. Und wir haben aber auch so eine mittelbare Wirkung auf den ganzen Bereich, dass es möglicherweise eine Einschüchterung gibt, dass einzelne Akteure sich nicht mehr trauen, frei zu handeln, weil sie immer befürchten müssen, dass irgendwo ein Geheimdienstler sitzt und irgendwas falsch versteht. Und gerade im Kunstbereich, ich meine, da wird viel mit Ironie und Satire gearbeitet. Wer weiß, ob so ein Schlapphut das alles versteht oder was der dann in die Akte schreibt. Das hat also mittelbar durchaus die Wirkung, dass es dann eine Schere im Kopf gibt. Und das ist ja nun wirklich fatal. Das wollen wir nun wirklich nicht in diesem Bereich.
Jetzt haben Sie die Intransparenz schon kritisiert. Und man fragt sich ja natürlich, wenn das jetzt einfach nur offiziell heißt, wegen verfassungsrechtlicher Erkenntnisse, verfassungsschutzrechtlicher Erkenntnisse, wird Ihnen der Preis nicht gegeben. Wissen wir jetzt alle nicht genau, aber Sie, die sich damit befasst haben, was wissen Sie über die Kriterien, die da angewandt werden?
Tatsächlich sind die nicht offen und die sind bisher auch nirgendwo offengelegt worden. Wir haben das wirklich leidig versucht, das herauszubekommen. Es ist ganz einfach nicht klar, ob da eine Person an einem Laptop sitzt und irgendwas bei ChatGPT eingibt oder ob eine Person in der Buchhandlung vorbeigekommen ist. Wir wissen es wirklich nicht. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Und deswegen ist das Vorgehen jetzt, dass zum einen gegen die Streichung von dieser Liste vorgegangen wird durch die Buchläden, aber auch, dass es ein Auskunftsverfahren gibt gegenüber dem Verfassungsschutz. Und das muss dann wahrscheinlich vor Gericht eingeklagt werden, endlich mal diese Daten offenzulegen. Und danach wissen wir dann mehr.
Ja, die Anwälte der Buchhandlung, die verlangen ja genaue Auskunft darüber, wie dieses Verfahren genau stattgefunden hat, wie da entschieden worden ist. Was ist denn jetzt von so einer Anklage, die es ja wahrscheinlich geben wird, zu erwarten? Was können die Buchhandlungen sicher konkret erhoffen?
Also erstmal ist es, glaube ich, ein total wichtiger Schritt, dass sich eine Zivilgesellschaft, aber auch so eine Kunstszene nicht einfach hingibt dem Ganzen und sagt, jetzt ist es einfach so, sondern sagt, wir stehen zusammen und wir gehen dagegen vor und wir pochen auf Transparenz und wir wollen keine Willkür in diesem Bereich. Und dann gehe ich schon davon aus, dass vor Gericht dann der Verfassungsschutz und auch der Kulturstaatsminister offenlegen muss, wie dieses Verfahren ganz konkret aussieht. Dann wissen wir mehr. Und dann ganz konkret in diesem direkten Verfahren würde ich auch davon ausgehen, dass die, ich gehe mal davon aus, sehr schlechten und sehr wenigen Erkenntnisse offengelegt werden. Und das wäre dann eine Grundlage, um dann diese Streichung auch wieder zu finden.
Das sagt Anne Semsrott von der Organisation Frag den Staat, die sich für Informationsfreiheit und staatliche Transparenz einsetzt und die jetzt auch die drei Buchhandlungen unterstützt, die durch Kulturstaatsminister Weimar von der Preisliste des Deutschen Buchhandlungspreises gestrichen worden ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Semsrott.
Vielen Dank.
Und jetzt sprechen wir über Neo-Western, ein ganzes Neo-Western-Imperium, das in den USA in den letzten Jahren entstanden ist. Der Regisseur Taylor Sheridan, der hat es aufgebaut, der hat Yellowstone gedreht, Landman, Tulsa King, lauter Serien, die im ländlichen mittleren Westen und Süden der USA spielen, die dort auch besonders beliebt sind. Taylor Sheridan wird auch immer wieder als Red State-Filmemacher bezeichnet, weil er eben vor allem über und auch für republikanisch geprägte Staaten dreht. Und seit dieser Woche gibt es neue Serie von ihm, heißt Marshals, und über die und über diese ganze Red State Serienwelt spreche ich jetzt mit dem Serienkritiker Daniel Eschkötter. Hi Daniel.
Ja, hallo.
In den USA ist Taylor Sheridan ein großer Name und die neue Serie Marshals ist auch wieder ein Ableger von seiner bekanntesten Serie Yellowstone. Mhm. In Deutschland sind diese Serien gar nicht so bekannt. Was ist das denn für eine Serienwelt? Wie verhält sich jetzt diese neue Serie da dazu?
Ja, also fangen wir jetzt mal mit Marshals, also mit dieser neuen Serie an. Das können wir nämlich, glaube ich, recht schnell erledigen. Also das ist ein komplettes Nebenprodukt in diesem Sheridan-Universum. Also das ist eine Art Spin-off von Yellowstone, wo eine Yellowstone-Figur, also ein Überlebender sozusagen, einer der Söhne der Serienfamilie, nun als US-Marshal in einer Art Neo-Western-Cop-Show so durch die Gegend reiten und ja erstaunlich effizient Fälle lösen darf. Also so einen pro Woche, also richtig altes Fernsehen eigentlich. Mhm. Ein Kriminalfall, genau, einmal die Woche. Das läuft in den USA dann auch nicht nur bei Paramount Plus, sondern auch ganz konventionell im linearen Fernsehen. Aber ja, in der Yellowstone-Verwertungskette ist das nun wirklich kein Prestigeprojekt und Taylor Sheridan, der ist da auch nur am Rande beteiligt. Also bei seinen anderen Serien, da ist er meistens schon nicht nur Produzent wie hier, sondern auch Autor, Regisseur, ja, und hat auch komplette Kontrolle über alles.
Für alle, die Yellowstone nicht gesehen haben, Yellowstone ist ja so die große Serie von ihm, hat ihn zu einer Marke gemacht sozusagen in den USA. Davon ist Marshals jetzt eben auch so ein Spin-off. Was ist Yellowstone für eine Serie? Worum geht's da?
Genau, also bekannt war Sheridan eigentlich schon vorher vor Yellowstone als Drehbuchautor für einige Genrefilme, also vor allem auch für Sicario, ein Kartell-Thriller, und er war auch mal Oscar nominiert, aber eine echte Marke, ja, wurde er dann tatsächlich mit Yellowstone ab Ende der 10er, Anfang der Nullerjahre, und das war dann spätestens ab der dritten Staffel wirklich so einer der allergrößten Quotenhits in den USA und ist auch immer noch ein Dauerbrenner im Streaming, also mit noch zwei Prequels und demnächst kommt auch noch ein weiteres Spin-off dazu. Ja, und die Serien erzählen alle die Dynastie einer Rancher-Familie auf einer fiktiven Riesenrinder-Ranch in Montana mit Ländereien, die sollen ungefähr so groß sein wie Baden-Württemberg. Mhm. Und die heißt eben Yellowstone Dutton Ranch, in der Serie Yellowstone angeführt von einem Patriarchen, John Dutton III, gespielt von Kevin Costner, also auch sozusagen altes Neo-Western-Personal. Mhm. Ja, und der, wie alle Patriarchen das so tun, der sorgt sich um seine Nachkommenschaft und sein Erbe. Ja, das ganze Yellowstone-Franchise, das ist so eine einzige riesige Neo-Western-Familien-Soap, kann man vielleicht sagen, mit vielen Landschaftsschauwerten, viel Authentizitätsgeschwurbel und auch viel Gewalt. Denn eigentlich wird das ganze großamerikanische Landnahmeprojekt und der Siedlerkolonialismus, die werden dann nochmal durchgespielt. Halt in kleinerem, aber ja, Baden-Württemberg-Größe, aber immer noch ziemlich epischem Rahmen. Und auch irgendwie sehr merkwürdig verdreht. Also das soll schon eine große Gewalt-Genealogie-Erzählung der USA sein. Aber die Dutton-Cowboys, das sind eben hier die, die ständig von feindlichen Landnahmen bedroht sind, weil die Ranch an den Nationalpark und an ein Lakota, also ein Native American Reservat, grenzt. Ja, und weil dann durch Reparationsforderungen UmweltschützerInnen, Rocker, Immobilienhaie, den Staat natürlich und auch die Eliten der West- und Ostküste die Grenzen und der Lebensstil der Ranch bedroht werden. Ne?
Klingt schon ein bisschen nach diesem Weltbild, das man auch mit Trump-Anhängern verbindet. Kann man sagen, ja, ist das so eine offen rechte Erzählung? Ist das so eine Mager-Serie oder wie muss man da Yellowstone einordnen?
Ja, das ist schwierig. Also Sheridan, der ist so ideologisch flexibel, der hat das immer von sich gewiesen, auch gerade weil er einigen extremistischen Zügen der amerikanischen Rechten dann auch gerade nicht folgt. Also das ist bislang jetzt nicht offen xenophob oder migrationsfixiert und dann tauchen so alibimäßig auch gerne mal rechte Milizen als Bösewichter auf. Ja, aber die Serien und ihre Figuren, die sind schon komplett rückwärtsgewandt Richtung alter angeblicher Größe. Aber die wissen eigentlich auch, dass sie verloren sind und verloren haben werden. Also die sind auch ohnehin oft mehr mit sich und ihren innerfamiliären Kämpfen beschäftigt, als mit der Außenwelt. Ja, aber in den Sheridan-Obsessionen ist das natürlich trotzdem alles total trumpistisch. Also ja, Trumpismus ist ja vielleicht teilweise auch nur eine Ansammlung von privaten Obsessionen, die dann nun eben identisch sind mit amerikanischen Regierungsrichtlinien. Und auch Sheridan, der ist nicht wirklich ideologisch kohärent, aber sein Projekt hat schon viele Kernzüge, wie sich der amerikanische Konservatismus und die Libertären radikalisiert haben in den letzten Jahrzehnten und dann eben zu Trumpisten wurden.
Und was sind das für Kernzüge, die du da erkennst?
Ja, also erstmal ist das durch und durch Männer-Grievance-Porn, kann man vielleicht sagen. Also das ist schon eine fast obszöne Fixierung auf all die wahrgenommenen, eingebildeten Kränkungen, die man so erfahren hat. Und alles wird ausschließlich angetrieben von Ressentiments, also dem Gefühl, dass einem was weggenommen wird, dass man in seiner Kultur und Identität bedroht sei. Also alles ist immer auch Kulturkampf und dann natürlich auch davon getrieben, dass man den staatlichen Institutionen nicht trauen könne. Ja, und dass man sie dann eben selbst übernehmen muss. Am besten gleich mit der ganzen Familie. Also Kevin Costners Figur wird dann auch irgendwann Gouverneur von Montana und einer seiner Söhne wird der Oberstaatsanwalt. Und alle Hauptfiguren, die wähnen sich auch ständig im Recht und auf der richtigen Seite und so, als würden sie nicht einfach nur wütend sein, sondern eben Werte vertreten und verteidigen müssen. Und die müssen das auch ständig obsessiv mitteilen. Wir können ja mal vielleicht ganz kurz reinhören, wie sich das bei Kevin Costner dann so anhört.
I am the opposite of progress. I'm the wall that it bashes against, and I will not be the one who breaks.
Also das Gegenteil von Fortschritt. Genau. Ist die Wand, wo der Fortschritt dagegen knallt.
Der Gouverneur, ne, ist ja dann in dem Moment schon als die Mauer, an der Fortschritt zerschellen soll. Hm. Also das ist schon so ein typischer Sprechakt für eine Sheridan-Serie. Und alle Figuren geben ständig solche Einsatz-Maximen-Brocken wie von sich. Also so Pseudo-Einsichten und Plattitüden über die angebliche Natur der Menschheit und die Härte der Welt. Mitunter soll das auch manchmal komisch sein, glaube ich zumindest. Also in der Serie Landman ist das der Fall, da denkt man das manchmal. Aber meistens nimmt sich das unglaublich ernst. Und das sind dann oft schon so typische leere rechte Sprechblasen, die irgendwie realpolitisch und auch Common Sense klingen wollen. Aber eigentlich sind die nur zynisch. Naja, und dann gibt es aber auch noch so andere trumpistische Züge bei Sheridan. Also nicht zuletzt, dass alles immer auch ein riesiges egomanisches Projekt ist. Also Sheridan hat sich da selbst bei Yellowstone als Cowboy auch reingeschrieben mit unfassbar peinlichen Nebenplots. Und dann ist das nicht zuletzt auch ein ziemlich großer Selbstbereicherungsapparat geworden. Also weil Sheridan halt durch Yellowstone dann selbst ein Mega-Ranch-Besitzer geworden ist in Texas und die Ranch dann nun an Paramount immer zurückvermieten konnte für Dreharbeiten, sodass nun wohl sogar Vater und Sohn Allison, also die Trump-Freunde, denen wurde das dann wohl auch zu teuer. Die haben ja Paramount übernommen und wollen auch noch Warner übernehmen. Und obwohl Sheridan eigentlich so das Zugpferd im Stall ist, geht er dann bald zu NBC Universal. Also mit neuem Yellowstone-Zeug wird dann wohl bald tatsächlich Schluss sein.
Also so viel zu diesem großen Serienimperium Yellowstone. Jetzt gibt's eben seit dieser Woche diese neue Sheridan-Serie Marshalls, dieser Yellowstone-Spin-Off. Zum Schluss ganz kurz, wie passt die da rein? Ist die sehenswert, Marshalls?
Naja, also die Landschaften und Pferde sind zumindest immer noch schön. Das ist aber vielleicht auch das einzig Positive, was ich sagen kann. Also ich würde wirklich dringend davon abraten, da auch nur reinzuschauen. Also wirklich für Sheridan-Standards ist das sogar faulste Serienmalen nach Zahlen. Das ist echt unterirdisch.
Das sagt der Serienkritiker Daniel Eschgötter über den Serienkosmos von Taylor Sheridan und über seine neue Serie, die heißt Marshalls und die ist seit dieser Woche bei Paramount Plus zu sehen. Vielen herzlichen Dank dir, Daniel.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Michelangelo zählt bis heute zu den einflussreichsten Künstlern der europäischen Geschichte. Bislang galt es als erwiesen, dass der Meister der Renaissance viele seiner Werke vor seinem Tod im Jahr 1564 zerstört hatte. Dieser Darstellung widerspricht nun die Buchautorin Valentina Salerno. Sie erklärt in Rom, dass Michelangelo seinen Schülern befohlen habe, zahlreiche Werke in einem geheimen Raum zu verstecken, um sie für die Nachwelt zu bewahren. Entsprechende Hinweise habe sie in bisher unbekannten Dokumenten gefunden. Salerno geht davon aus, dass sich der geheime Raum irgendwo in der Basilica San Pietro in Vincoli in Rom befindet oder befand. Bei ihren Recherchen entdeckte sie auch Belege, die es ermöglichen könnten, Michelangelo die Büste Christo Salvator in der Basilica Sant'Agnese in Rom zuzuschreiben. Diese galt bislang als Werk eines unbekannten Künstlers. Eine endgültige Bestätigung fehlt aber noch. Der Vorsitzende des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann findet es richtig, dass Berlinale-Chefin Trisha Tuttle im Amt bleibt. Das hatte der Aufsichtsrat der Festspiele gestern nach einer Sondersitzung entschieden. Im Gegenzug muss Tuttle aber Vorgaben akzeptieren. Geplant ist laut Kulturstaatsminister Wolfram Weimer unter anderem ein Verhaltenskodex. Zimmermann gab hier im Deutschlandfunk Kultur zu bedenken:
Wir müssen selbst untereinander jetzt endlich mal klären, wie wir auch mit strittigen Fragen umgehen wollen, wo wir sie wie öffentlich quasi debattieren wollen. Das muss aber letztendlich von den Kulturschaffenden selbst erst einmal geklärt werden. Und das ist keine staatliche Vorgabe, die dafür erforderlich ist. Und deswegen wird wirklich darauf ankommen, wie wird dieser Verhaltenskodex erarbeitet. Ich finde wichtig, dass es einen gibt, aber ich finde wichtig, dass er unabhängig entsteht.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann. Hintergrund der Debatte um die Zukunft von Berlinale-Chefin Tuttle waren anti-israelische Proteste von Künstlern während der Filmfestspiele. Daraufhin wurden Rücktrittsforderungen laut. Die US-Amerikanerin erhielt aber Rückendeckung aus dem In- und Ausland. Das neue Zentrum jüdischer Film und audiovisuelles Erinnern an der Filmuniversität Babelsberg soll zu einem Ort werden, der jüdisches Leben in seiner ganzen Vielfalt und Selbstverständlichkeit sichtbar macht. Das sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüler am Abend bei der Eröffnung der bundesweit einmaligen Einrichtung in Potsdam. Die SPD-Politikerin betonte, in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder offen sichtbar und hörbar sei, könnten Filme Erinnerung bewahren, Empathie schaffen und Debatten öffnen. Die Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg soll das Zentrum in den kommenden Jahren schrittweise aufbauen und wissenschaftlich leiten. Antonio Lobo Antunes zählte zu den bedeutendsten portugiesischen Schriftstellern der Gegenwart. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Lobo Antunes arbeitete nach dem Medizinstudium zunächst als Militärarzt in Angola, dann als Psychiater in einem Krankenhaus. Ab Mitte der 1970er Jahre begann er seine ersten Romane zu schreiben. Darin verarbeitete er seine Erfahrungen aus dem Kolonialkrieg und in der Psychiatrie. Lobo Antunes war einer der meistgelesenen Autoren Portugals. Er wurde immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis genannt. Seine Werke sind in über 30 Sprachen übersetzt. Sie wurden mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Was ist Ihr Lebensziel? Vielleicht eine Weltreise machen, vielleicht ein Häuschen kaufen, vielleicht inneren Frieden finden oder vielleicht auch erfolgreich Katzen züchten. Wer so einen Katzenwunsch hat, der kann sich jetzt schon mal ausprobieren und zwar digital in einem neuen Computergame, das heißt Mugenics. Da züchtet man Katzen und schickt sie dann auf Abenteuerreise. Und Markus Richter hat das schon mal für uns ausprobiert. Hi Markus.
Hallo.
Wer unbedingt schon mal schon immer Katzen züchten wollte, der weiß jetzt, warum das irgendwie reizvoll sein kann. Aber für alle anderen, worum geht's da? Warum züchtet man Katzen in so einem Spiel?
Man weiß es nicht. Man wird sozusagen losgeschickt. Also man wacht auf bei so einem verrückten Wissenschaftler in einem Labor und er sagt, ja, es ist jetzt Aufgabe, Katzen zu züchten. Okay. Und vielleicht sagt, da kann man damit was erreichen. Vielleicht kann man die Zeit zurückdrehen oder Unsterblichkeit finden. Aber es ist halt sozusagen so eine cartoonmäßig übertriebene, jetzt mach mal. Und dann züchtet man halt Katzen und schickt die dann eben, um die Welt zu erobern. Weil der Kern des Spiels ist, die gezüchteten Katzen, vier davon schickt man los auf so einem schachbrettartigen Kampffeld in den einzelnen Level gegen Ratten oder Abwasserhaie oder Maden oder auch Kackehaufen, die spritzen. Und das klingt alles so, ne, so ein bisschen siffig, organisch, eklig und so sieht es auch aus. So ist die Welt. Das ist einerseits so ein bisschen so eine Kinderbuchgrafik, aber andererseits ist alles so verkommen und vergammelt. Und das ist eben der Stil von Edmund Macmillan, einer der beiden Autoren des Spiels, der unverkennbar zum Tragen kommt. Mega! Und nach jedem Kapitel kann man entscheiden, entweder das nächste zu spielen und noch ein paar Level zu durchkämpfen oder nach Hause zu gehen. Und in diesem Katzenhaus sammelt man Streunerkatzen ein oder nimmt die Abenteurerkatzen, die sie überlebt haben. Und die zeugen dann neue Katzen oder kämpfen miteinander. Und die fitten neuen Katzen schickt man wieder auf mehr Abenteuer. Und die alten verbrauchten, die verklappt oder verschenkt man. Okay. Und dadurch kann man sein Haus verbessern oder bessere neue Katzen zeugen. Und so setzt sich das immer weiter fort in so einem Kreislauf. Und dabei sind aber diese Layouts der Level und die Gegner und die Katzen zufallsbasiert, damit das Abwechslung hat.
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach so einem klassischen Mainstream-Game oder so. Das klingt ziemlich eigensinnig.
Ja.
Aber das Spiel hat schon viel Aufmerksamkeit bekommen und das hat auch mit dem Macher zu tun, den du auch schon genannt hast, Edmund Macmillan. Wer ist das?
Also es gab ja in den Nuller- und Zehnerjahren so eine Hochphase der Independent Games, die also ohne große Publisher auskamen. Und da gibt es aber auch so ein paar Gestalten. Und der Ruhm von Edmund Macmillan, der basiert vor allem auf zwei Spielen von ihm und dann immer jeweils einer anderen Person. Also der arbeitet oft im Zweierteam, die sehr bekannt sind. Das eine ist Super Meat Boy. Das ist eines der präzisesten zu steuernden, aber auch sehr blutigen Jump'n'Runs. Und dann The Binding of Isaac, ein Shooter mit zufallsbasierten Leveln auch. Ne, wiederholt sich ja hier, der vom Stil her auch so eklig organische Comic-Grafik hat. Und beide Spiele sind vor allem spielerisch sehr beliebt. Und bei Binding of Isaac hat es dann aber auch so eine Metaebene. Da geht es um Religion, toxische Dynamiken in dysfunktionalen Familien. Und es gab dann auch noch andere Spiele. Aber jetzt Binding of Isaac ist 15 Jahre alt und davon gab es dann ganz viele Zusatzteile und neue Teile und Re-Releases und so weiter und so fort. Und Mugenics ist jetzt der neue Macmillan quasi, obwohl er auch hier wieder mit einer anderen Person zusammenarbeitet, mit Tyler Glale.
Und es scheint ja anzukommen, der neue Macmillan. Dieses Spiel, das soll innerhalb einer Woche über 1 Million Mal verkauft worden sein. Hat das nur mit diesem Namen zu tun oder ist es tatsächlich auch wieder so eine Art Meisterwerk?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, vor allem inhaltlich. Es gab schon im Vorfeld Kritik, die Katzen miauen nämlich und dieses Miau ist aufgenommen von Menschen. Das sind so verschiedene Persönlichkeiten und InfluencerInnen und da teilweise von so umstrittenen Persönlichkeiten. Details würden jetzt hier zu weit führen, aber es geht zum Beispiel auch um Israel und Palästina. Antwort von Macmillan auf diese Kritik ist, naja, ich habe ja auch Stimmen von Gegnern dieser Sichtweise drin, die da umstritten ist. Und mal abgesehen davon, dass das alles ein streitbares Thema ist, ich finde 2026 intellektuell wenig satisfaktionsfähig, wenn jemand sagt, ja, aber die anderen sind ja auch dabei. Mhm. Und Eugenics ist ja auch ein hartes Thema. Der Name schon spielt ja auf Eugenik an, also Rassenlehre, die aus der Nazi-Zeit kommt. Aber bis auf die Tatsache, dass diese Katzen eben als Zucht- und Verbrauchsmaterial benutzt werden, wird da wenig gemacht. Es gibt wenig Kontext, wenig Metaebene und generell das Gefühl, das Spiel, das bringt so pöbelt und schockt, aber hat wenig Aussage. Vielleicht gibt es in ein paar Monaten noch so tiefschürfende Analysen, die noch was entdecken können, die das widerlegen, was ich jetzt sage. Aber momentan finde ich das so einen sehr flachen Schocker.
Aber es ist sehr erfolgreich. Ja. Ist es denn wenigstens spielerisch sehr gut?
Hier muss ich sagen, es ist polarisierend. Das liegt an dem Genre, ne? Diese Art von zufallsbasierten Kämpfen und diesem zwischendurch Auflöveln, also hier dem Züchten. Das sind sogenannte Roguelikes und die bedürfen einer großen Zeitinvestition. Weil der Zufall in diesem Spiel kann eben bedeuten, dass der Durchlauf, den ich jetzt gerade mache, dass man den einfach gar nicht gewinnen kann, weil es von den Zufallselementen nicht passt. Man kann nur versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Manche Spiele aus diesem Genre schaffen es, dass trotzdem jeder Durchgang spannend und herausfordernd ist. Und anfangs ist das bei Eugenics auch so. Also die ersten Level machen sehr viel Spaß. Man entdeckt auch viel, also neue Mechaniken und neue Gegner. Und irgendwann wird aber klar, man investiert vor allem Zeit. Ja, man macht es vor allen Dingen nochmal, um einen kleinen Schritt weiterzukommen. Es ist wenig Herausforderung, wenig Spannung im Konkreten. Und damit wird es zu so einer Art Slotmaschine, also so ein Glücksspielautomat. Ja. Und der das durch das Rundenbasierte aber dann sehr langsam, ne? Man bekommt den Punkt mit, wenn man auf so dieses Genre steht, ja, und inhaltlich so Pöbelprovokationen mag, kann Eugenics, glaube ich, unterhaltsam sein. Für mich persönlich bleibt allerdings nach dem Spielen so ein bisschen der Eindruck, als ob Macmillan des Kaisers neue Kleider trägt.
Bin gespannt, ob der Erfolg noch weitertragen wird, dieses neues Edmund Macmillan-Spiels. Eugenics heißt es, ist erschienen für Windows PC, kostet rund 30 Euro und für uns besprochen hat es Markus Richter. Vielen Dank dir, Markus.
Sehr gern.
Wenn man sich durch die Bilderfluten von Social Media wischt, dann hat man ja vielleicht den Eindruck, man sieht da alles, man sieht alle Bilder dieser Welt. Aber das ist natürlich nicht so, weil die Plattformen, die zeigen nur das, was in ihre Regularien passt und was da nicht reinpasst, das wird da auch nicht gezeigt. Und was das für die Bilderkultur bedeutet und was das für Fotokünstlerinnen und Künstler bedeutet, die ihre Kunst auch in den sozialen Medien teilen, damit beschäftigt sich das Leipzig Photobook Festival, das am Wochenende in Leipzig läuft. Macht ist da das Thema, also auch die Macht der großen Plattform über die Bilder. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Kurator des Festivals, mit Karin Kruse. Hallo.
Hallo.
Sie zeigen ja unter anderem Bilder von der schwedischen Fotografin Lina Schenius, die schon erlebt hat, dass Bilder von ihr auf Social Media nicht mehr gezeigt wurden. Bevor wir uns da genauer anschauen, was die Plattformen da machen, erstmal zu ihrer Kunst. Was macht Lina Schenius für Kunst? Wie sehen ihre Bilder aus?
Da sind Menschen zu sehen, Natur, Tiere, vor allem auch sie selbst. Sie macht auch Selbstporträts und das ist eine sehr direkte Fotografie und sehr einfacher im besten Sinne und sehr intim, sehr nah, und das ist ihr Thema. Sie hat einen sehr unverwechselbaren Blick auf Intimität und Körper und Nähe und eine sehr ausgeprägte Bildsprache.
Das sind ja explizite Bilder, aber jetzt nicht unbedingt pornografisch oder so, sondern die wirken sehr nahbar, sehr verletzlich auch. Wie würden Sie Ihren Ansatz beschreiben? Worum geht es ihr mit Ihren Bildern?
Ich glaube, es geht ihr einfach darum, ihre Welt zu erforschen durch die Fotografie. Und sie hat eben Beziehungen, also sie ist eben mit Menschen zusammen, sie findet Dinge oder Tiere oder Menschen interessant und das fotografiert sie.
Und sie teilt manche ihrer Fotos dann eben auch in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram. Und da hat sie aber auch schon erlebt, dass ihre Bilder dann nicht mehr zu sehen waren. Was für Erfahrungen hat sie da genau gemacht?
Einerseits werden ihre Bilder gelöscht, direkt von Instagram, und dann wird sie gesperrt teilweise. Aber es gibt ja auch dieses Shadowbanning und sie hat, glaube ich, schon mal gesagt, dass sie nicht weiß, ob das wirklich ein offizieller Begriff ist, aber dass sie im Prinzip unsichtbar gemacht wird von Instagram. Das heißt, sie hat schon versucht, sich selbst zu suchen oder zu googeln auf Instagram, und sie konnte sich selbst nicht finden. Ihr Account war aber noch da. Das heißt, das wird einfach den Leuten nicht gezeigt.
Ja, das ist dieses Shadowbanning, was Lina Schenius auch selbst so bezeichnet. Wir können mal kurz hören, wie sie das in einem Gespräch mal selber erzählt hat, wie sie zum ersten Mal gemerkt hat, dass sie bei Instagram nicht mehr zu sehen war.
So the first time I learned about this was I was at a fair and I met somebody and she wanted to see my Instagram and I tried to type my name in on her phone and I couldn't find it. And I got completely shocked and I thought, okay, they've deleted my account because I knew this could happen to people. It has never happened to me. So that's when I realized there was a thing called shadow banning.
Also sie wollte da jemandem ihre Instagram-Seite zeigen, um ihre Kunst eben zu zeigen. Und dann hat sie da gemerkt plötzlich, dass sie gar nicht mehr auffindbar war und war schockiert und hat dann eben gemerkt, okay, das muss wohl Shadow Banning sein. Können Sie uns nochmal sagen, was sie damit meint? Was genau bedeutet dieses Shadow Banning?
Das bedeutet, dass man nicht offiziell gesperrt wird, sondern man ist schon noch präsent, aber der Account wird oder der Feed wird nicht mehr den Followern gezeigt. Sie hat, glaube ich, über 90.000 Followern und das heißt, wenn sie etwas postet, dann bekommt keiner mit, sozusagen. Also sie darf posten, sie ist online, aber niemand bekommt das mit. Mhm. Und das erkennt man an den Likes oder an den Kommentaren.
Und kriegt sie in so einem Fall Informationen dazu, warum sie jetzt nicht mehr auffindbar ist, also warum sie geshadowbanned wird? Oder liegt das vor allem an diesen expliziten Bildern oder an was anderem? Weiß man sowas?
Man weiß nicht, dass man nicht gezeigt wird, dass man nicht sichtbar ist. Man weiß aber auch nicht, warum man nicht sichtbar ist. Man hat überhaupt keine Informationen. Man versucht so ein bisschen den Algorithmus zu tricksen, soweit man das machen kann. Oder man versucht, seine Follower zu bitten, zu kommentieren oder zu liken, weil dann man wieder sichtbar wird. Oder was sie auch mal gesagt hat, ist, dass sie versucht, eine Zeit lang nicht auf Instagram zu sein, bis Instagram sagt, komm bitte zurück.
Jetzt zeigen Sie nicht nur Lina Shenius bei Ihrem Photobook Festival, sondern da sind auch andere Künstlerinnen und Künstler, bei denen es auch um Macht und Bilderwelten geht. Wie erleben die denn die Macht der Plattform zum Beispiel? Wie gehen die damit um? Wie beeinflusst das deren Kunst?
Wir haben zwei Fotografieausstellungen beim Leipzig Photobook Festival. Wir haben Lina Shenius und wir haben Arco Dato. Und unser Thema ist Macht, aber auch Fragilität. Also Power and Fragility sind unsere Themen. Und Arco Dato beschäftigt sich vor allem mit Umweltkatastrophen in Indien. Und das auch die Fragilität des Daseins, mehr oder weniger. Und wir haben zum Beispiel auch eine Panel-Diskussion, was von Magnum in Zusammenarbeit mit dem Nobel Peace Center organisiert wird. Da geht es auch um Macht der Bilder. Die Magnum-Fotografen, Fotografinnen fotografieren immer wieder die jeweiligen Nobelpreisträgerinnen, Friedensnobelpreisträgerinnen. Also die zwei Themen spielen eine große Rolle beim Festival.
Und das sind viele Aspekte von Macht und Bilder, die dann da eine Rolle spielen. Wenn ich nochmal auf die Plattform zu sprechen komme, um die es bei Lina Shenius geht. Es geht Ihnen ja nicht nur darum, das anzuklagen oder einfach nur eine Problemerkennung oder sowas darzustellen, sondern es geht Ihnen auch explizit um Selbstermächtigung, so heißt es auch auf der Seite des Festivals. Wie kann denn so eine Selbstermächtigung hier aussehen, wenn es jetzt um die Macht der Plattform geht, über Bilder von Fotokünstlerinnen und Künstlern? Was für Strategien finden sich da?
Indem man zum Beispiel die Bilder zeigt, die man nicht auf Instagram zeigen darf. Wir werden diese 10 Bilder, womit wir auch die Postkarten machen werden, auch auf T-Shirts drucken. Und die Leute werden die T-Shirts tragen, auch in der Zeit der Ausstellung, also in dem Zeitraum, in dem die Ausstellung stattfindet. Das ist bis zum 2. April. Und die werden sie auch in der Öffentlichkeit zeigen. Also im Prinzip nehmen wir die Bilder, die gesperrt wurden von Instagram, und die zeigen wir aber trotzdem.
Die Ausstellung zum Leipzig Photobook Festival. Das Festival findet jetzt am Wochenende statt in der Halle 14 und die Ausstellungen dazu, die sind dann bis zum 2. April zu sehen. Und ich habe gesprochen mit dem Direktor des Festivals und mit dem Kurator der Ausstellung, mit Karlin Kruse. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Kruse.
Vielen Dank.